60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Ann-Kathrin Günzel, die Chefredakteurin von Kunstforum International. Hallo Frau Günzel.
Hallo Herr Trocher.
Wir haben uns heute die größte, ob es die schönste ist, wissen wir noch nicht. Das werden wir im Gespräch erfahren. Es ist auf jeden Fall die größte und eine der berühmtesten Kunstausstellungen der Welt für unser Gespräch ausgesucht, und zwar die Biennale in Venedig. Liebe Frau Günzel, Sie waren da. Und ich glaube, es geht wild zu, am wildesten im Pavillon von Österreich.
Ja, das kann man vielleicht tatsächlich so sagen. Also zumindest, wenn man an den Preview-Tagen da war und sich die Schlangen der BesucherInnen angesehen hat, die wirklich, also gefühlt kilometerlang waren und vor allem eben vor dem Pavillon von Österreich, der SeaWorld Venice von Florentina Holzinger, die Künstlerin, die den Pavillon dieses Jahr bespielt und die damit so den BesucherInnen eigentlich auch schon direkt einen Spiegel vorhalten will. Also die Besucherinnen, die eben von einem Pavillon zum nächsten gehen und eigentlich auch immer wieder auf so kleine Sensationen hoffen, was besonders Tolles zu entdecken, was besonders Sensationelles eben auch. Und das zeigt es ja sehr, sehr deutlich, dass die Leute sehr schnell mitbekommen haben, dass da vor dem Pavillon also eine Glocke hängt an einem großen Kran und in dieser Glocke drin hängt eine nackte Frau. Beziehungsweise es sind verschiedene, aber jede Stunde wird diese Glocke geläutet und die Akteurinnen, die wechseln sich dann natürlich ab. Und das ist das, was die meisten Leute auch sehen. Also die wirklich, das hört man auch an den Kommentaren der Leute, die in der Schlange stehen, die zum Teil ja sehr lange warten müssen, um in den Pavillon reinzukommen, wo dann noch weitere Stationen aufgebaut sind. Aber vor dem Pavillon eben hängt diese Glocke. Und die eine dystopische und sehr feministische Kritik darstellt an verschiedenen Elementen unseres zeitgenössischen Daseins, kann man sagen. Also am Klimawandel, am Massentourismus und an der Zerstörung auch der Ökosysteme. Und damit hat Florentina Holzinger eigentlich eine wienerische Melange geschaffen zwischen Freizeitpark, Galerie und Kläranlage.
Das klingt wirklich nach einem großen Spektakel. Und man hat vielleicht schon das eine oder andere Bild gesehen oder einen Fernsehbericht. Sie hat in diesem Pavillon wie so einen Pool eingebaut, richtig?
Ja, also es ist wie ein großer Glasschrein, kann man sagen, also der eben voll ist mit Wasser. Und das ist kein normales Wasser, kann man sagen, sondern es ist eigentlich ein geklärtes Wasser, also dieser große Glastank, in dem permanent eine Frau sitzt oder eine Person auf jeden Fall sitzt, die eine Taucherbrille auf hat und im Luft natürlich von außen bekommt, damit sie es viele Stunden dort aushalten kann. Die sitzt in dem geklärten Wasser von zwei Dixi-Klos, die diesen Tank flankieren und für die BesucherInnen auch aufgerufen sind, die zu benutzen. Und auch Postkarten mit I live in your piss liegen daneben, also so, dass jeder auch direkt weiß, worum es sich hier handelt. Wenn man das jetzt so erzählt, dann hört es sich so an, ja, das ist sehr spektakulär, da hängt eine nackte Frau in der Glocke und schlägt eben jede Stunde mit den Hüften gegen diese Glocke. Und dann gibt es den Tank, wo das geklärte Abwasser der BesucherInnen drin ist und wo dann I live in your piss davor ist. Es geht aber tatsächlich natürlich um das ganze Wassersystem auch der Lagunenstadt. Also SeaWorld Venice bezieht sich auf der einen Seite auf diese Freizeitpark-Atmosphäre, die zumindest in den Preview-Tagen auch durchaus spürbar ist auf der Biennale. Und es bezieht sich aber auch sehr stark neben allem, was ich schon genannt habe, eben was die Ökosysteme angeht, was den Feminismus angeht, bezieht es sich eben wirklich auch auf das Wassersystem der Lagunenstadt. Und in der ja die Flut auch alle 6 Stunden Wasser in die Kanäle drückt und damit das Wasser erneuert. Also das sind alles Aspekte, die da drin in dieser Arbeit auch aufgenommen worden sind.
Hat sie das berührt?
Ich habe auch mir das natürlich erstmal nicht so ganz frei ansehen können, weil einfach sehr, sehr viele Leute da waren und weil es natürlich die ganze Atmosphäre auch so eine aufgeladene Atmosphäre war. Also es gab auch schon eine sogenannte Etude in der Anmoderation eigentlich des Pavillons, kann man sagen. Also die Glocke wurde überführt, das war eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die dazu eingeladen waren. Und dann wurde diese Glocke überführt erstmal in den Pavillon. Das hat sich natürlich rumgesprochen und dann wusste man so, da passiert was ganz Spektakuläres. Also Florentina Holzinger ist natürlich auch keine Unbekannte. Man kennt ja ihre Aufführungen, man weiß auch so ein bisschen, was man zu erwarten hat. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, sagen wir es so. Berührt wird man vielleicht eher von den leiseren Arbeiten, aber beeindruckend fand ich es auf jeden Fall. Und es gab ja auch noch eine Satellitenveranstaltung zu dem Pavillon, die jetzt vielleicht keine direkte Verbindung hatte, aber doch in der Körpersprache sehr, sehr ähnlich war. Das war in Wien, im Prinzendorf, im ehemaligen Schloss von Nitsch, der dort immer die Pfingstspiele aufgeführt hat. Und in der Nachfolge hat Florentina Holzinger dieses Jahr dort auch ein Pfingstspiel mit einer sehr, sehr körperlichen Performance auch aufgeführt. Und da war zum Beispiel eine Parallele, dass ja in dem Transport der Glocke zum Pavillon eine Frau schon mit zwei Haken im Rücken transportiert wurde. Und auch davon sind die Bilder natürlich sehr schnell bekannt geworden. Und die Leute haben es gesehen und haben da auch, glaube ich, gewisse Erwartungen reintransportiert. Und das wurde auch wieder in einem Pfingstspiel aufgenommen, was eben auch sehr stark mit der Verletzlichkeit der Körper gespielt hat. Und wo ich gemerkt habe bei beiden, also ich war sowohl in Venedig als auch in Wien, bei den Performances von ihr und fand doch sehr interessant auch immer die Reaktion des Publikums, mit der sie ja sehr stark spielt und die sie auch, hatte ich ja anfangs schon gesagt, wo sie auch so einen Spiegel eigentlich den Leuten vorhalten will, wie gut das funktioniert, also wie sehr die Leute dann auch tatsächlich darauf anspringen und da kommen, um wirklich eine Sensation zu sehen. Das ist Teil des Ganzen und das ist sehr interessant. Aber das ist tatsächlich auch was, wo ich sagen würde, das hat mich berührt. Also weil ich vielleicht auf der Biennale, wo auch doch ein sehr, ja, sehr starkes Fachpublikum noch da ist, eigentlich in den ersten Tagen damit gar nicht so gerechnet habe.
Für alle diejenigen, die noch nicht auf der Biennale in Venedig waren, ist es vielleicht ganz spannend zu wissen, wo muss man denn eigentlich hin, um zum Beispiel die Pavillons zu sehen? Oder gibt es auch andere Ausstellungsflächen?
Also es gibt ja das offizielle Biennale-Gelände, die Giardini und das Arsenale. Das sind die beiden, ich würde mal sagen, Hauptschauplätze auf jeden Fall. Also da sind die Länderbeiträge auch größtenteils platziert oder die Länderpavillons, die stehen in den Giardini. Und erstrecken sich dann aber weiter über einige Räume auch in den Arsenale sowie auch im ganzen Stadtraum. Und das ist tatsächlich auch alle 2 Jahre unterschiedlich. Also das sind nicht immer die gleichen Palazzi, sondern je nachdem, was die einzelnen Länder, die eben keinen festen Pavillon in den Giardini haben, sich dann auch suchen. Und da gibt's natürlich ganz, ganz viel dann auch zu entdecken immer in der Stadt. Also da muss man sich auch so ein bisschen orientieren und muss eben gucken, wo finde ich jetzt was? Es hängt dann auch immer ein großes Plakat draußen, sodass man manchmal auch durch eine kleine Gasse geht und überrascht ist und auf einmal dann vor einem Länderbeitrag steht und einfach reingeht. Also diese Außenstellen der Länderbeiträge sind in der Regel auch kostenlos und damit für alle zugänglich, also auch für die Venedig-BesucherInnen, die gar nicht zur Biennale gehen wollen, die können sich dann dort auch was ansehen.
Ganz überrascht war ich, dass der Vatikan mitmacht oder sozusagen auch seine Pforten öffnet in einen fantastischen Garten, den ich so in Venedig nicht vermutet hätte.
Also den kennen auf jeden Fall die allerwenigsten. Ich kannte den vorher tatsächlich auch nicht. Das ist der Giardino Mistico genannt, vom Vatikan dieses Jahr bespielte Garten der Karmeliterinnen direkt neben dem Hauptbahnhof. Das heißt, eigentlich geht man da oder ist man, wenn man in Venedig schon gewesen ist, auch immer schon mal vorbeigegangen, aber der ist natürlich normalerweise auch nicht zugänglich. Und der ist jetzt eben zugänglich gemacht worden, kuratiert von Hans-Ulrich Obrist. The Ear is the Eye of the Soul. Das heißt, das ist eine Soundinstallation, die dort in diesem Garten ist, orientiert an den Gesängen von Hildegard von Bingen, also an mittelalterlichen Gesängen oder mittelalterlicher Musik. Und das haben 20 verschiedene KünstlerInnen aufgenommen. Und dazu Soundinstallation an verschiedenen Orten in dem Garten eingespielt. Man bekommt am Anfang Kopfhörer aufgesetzt und taucht damit wirklich, ja, kann man sagen, ab in die absolute Ruhe. Also das ist, es ist wirklich so, dass man wie unter so einer Glocke durch diesen Garten zwischen Beeten und an Rosensträuchern und duftenden Kräutern vorbeigeht und an verschiedenen Stellen sich dann diese Sound, ja wie so ein Klangteppich, so diese kleinen Soundteppiche abwechseln. Und das Interessante ist natürlich, dass dieser, ja Pavillon kann man nicht sagen, aber dieser Länderbeitrag oder dieser Beitrag des Vatikans damit sehr stark eigentlich auch an die Hauptausstellung erinnert. Also es gibt ja neben den Länderbeiträgen, vor allen Dingen in den Giardini, einen großen Hauptpavillon, wo die Hauptausstellung alle 2 Jahre stattfindet. Und die setzt sich dann auch noch mal in den großen Hallen der Arsenale fort. Und die findet dieses Jahr unter dem Titel In Minor Keys, also in der Molltonart, statt. Kuratiert von Koyoko Hu, die leider vor einem Jahr, also ein Jahr vor der Eröffnung schon verstorben ist, aber die alles noch so weit vorbereitet hat, dass es wirklich nach ihrem Konzept jetzt auch umgesetzt wurde.
Und was bedeutet dieses Motto oder was haben Sie festgestellt? Was wurde da verarbeitet in den Ausstellungen?
Also es ging vor allen Dingen um Werke, die auch miteinander gut kommunizieren können. Um nicht so die großen Einzelwerke, wo einzelne Künstler oder Künstlerinnen eben sagen, so das ist mein Statement und das steht ganz singulär wirklich nur für meine Arbeit. Was natürlich auch implizit immer in jedem einzelnen Kunstwerk trotzdem drin ist, aber es sind Kunstwerke, die auch kuratorisch so gesetzt sind, dass sie miteinander eigentlich so ein lockeres Netz auch an, ja, an Assoziationen geben. Und ja, wenn man jetzt in der Musiksprache bleiben will, vielleicht eher so ein Jazz-ähnlicher Klang, also was Improvisiertes, also tatsächlich eben einzelne Positionen, die auch gar nicht so vorgegeben sind, wo man jetzt unbedingt lang gehen muss. Oder es sind keine unbedingten vorgegebenen Dialoge, sondern die entwickeln sich dann auch nach der eigenen Blickrichtung, die ja jeder einzelne Betrachter, jede Betrachterin auch mitbringt. Also Vorerfahrungen, die man hat oder Stimmungen, die man mitbringt, Gefühle, die ausgelöst werden. Also das alles spielt eine sehr große Rolle. Und ja, es ist ganz schwierig eigentlich da dann auch so im Nachhinein oder Empfehlungen zu geben und zu sagen, also das sind jetzt eben besondere Werke, die man sich angucken muss, weil es wirklich ein Zusammenspiel ist und das auch ganz wichtig war für die Kuratorin und das eben auch von ihrem Team, das dann dieses Konzept übernommen hat und auch tatsächlich an diesem Konzept gar nichts mehr verändert hat, so dass das jetzt wie so ein hierarchiefreies Miteinander auch sehr gut funktioniert. Wobei natürlich dann trotzdem immer Einzelwerke auch sehr stark in Erinnerung bleiben. Also zum Beispiel gibt es einen Olivenbaum von Theo Esseto, den wir auch aufs Cover genommen haben, weil er so, ja, unseres Erachtens auch sehr stark gezeigt hat, diese leisen Töne in der Kunst und auch so die, ja, die Themen aufgenommen hat. Also es ist ein alter Baum, der dahin verpflanzt wurde, der da jetzt für die Dauer der Biennale steht, der natürlich damit auch so eine Entwurzelung zeigt, aber auch was Neues dort beginnt, der sich ganz langsam um sich selber dreht und auch eine Soundinstallation gehört noch dazu. Also was sehr Poetisches und gleichzeitig was Gesellschaftliches und Politisches. Und es war dem Team auch im Vorfeld immer sehr wichtig, ja, diese Zwischentöne zu betonen in dem Bild von einem Schatten, den ein Baum wirft. Also so Licht, das durch Zweige fällt und das Schatten, die der Baum dadurch erzeugt. Und es war immer wieder, wenn Statements kamen von diesem Team, war es auch immer wieder das Thema, dass sie eben unter einem Baum gesessen haben, zum Beispiel sich dort zusammengefunden haben und dass der Schatten, den der Baum gespendet hat, ganz wichtig war. Und das erschien uns dann auch einfach ein sehr gutes Zeichen für diese Hauptausstellung, für diese Biennale dieses Jahr.
Das klingt sehr stimmungsvoll. Lassen Sie uns mal thematisch zurückkehren in die Giardini zu den Pavillons. Und Sie haben mir Belgien ans Herz gelegt. Warum?
Also Belgien war auf jeden Fall ein totaler Favorit von mir persönlich, weil da eine unglaubliche Dynamik herrscht und der Pavillon von Miet Walop bespielt, beziehungsweise von mehreren AkteurInnen, die dort auf einem riesigen Gerüst aktiv sind und verschiedene Buchstaben anordnen. Und da wird Stillstand tatsächlich vermieden und Bewegung zum obersten Prinzip erklärt, kann man sagen. Also es bewegt sich die ganze Zeit etwas, es wird zusammengearbeitet, es wird getrommelt und gesungen und es findet eigentlich sowas wie eine kollektive Desorientierung statt und die wird damit eingefangen und in so Gipswörter, also es werden Wörter, Begriffe, einzelne Buchstaben in Gips angefertigt und die werden aufgereiht, die zerbrechen dabei. Also es geht eigentlich so um ganz viel, was geschaffen wird, um Fragmente, die Bedeutung generieren, Fragmente, die zusammengesetzt werden. Es geht um körperliche Intensität. Es geht aber auch um den totalen Zusammenbruch, der irgendwie immer sichtbar ist, aufgrund dieser Geschwindigkeit, die dort die ganze Zeit herrscht auch. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild für diesen, für die Unmöglichkeit des Stillstands in unserer zeitgenössischen Welt.
Ist ja so ein bisschen der Kontrapunkt zu dem Haupttitel der Biennale.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Es ist ein bisschen der Kontrapunkt dazu, wobei es natürlich am Ende auch eine Kritik daran ist. Also von daher ist es auch wieder eigentlich ein anderes Bild zum Hauptthema der Biennale.
Ich habe bei den nächsten Pavillon, über den wir sprechen, etwas gestaunt. Und zwar die Niederländer haben ihren Pavillon oder er wurde in eine Art Bunker verwandelt. Wie wurde das gemacht?
Ja, es ist eine Art Bunker, es ist eine Festung. Also die Niederländer haben tatsächlich so große Rolltore davor gesetzt. Man muss auch warten, man kann eben bei den Niederländern nicht einfach in den Pavillon reingehen, sondern man muss abwarten, bis man eingelassen wird und das passiert zu jeder vollen Stunde. Das heißt, wenn man eben zu einer anderen Zeit da ist, dann muss man erst mal warten und muss dann auch hoffen, dass man in der Gruppe mit dabei ist. Es werden allerdings so fast 100 Leute immer eingelassen, also es ist schon eine große Gruppe, die da Platz findet im Pavillon. Aber man sieht erstmal nichts von außen. Das ist halt schon auch ganz interessant, dass man wirklich gar nicht reingucken kann, sondern diese Rolltore sind runtergelassen und es ist tatsächlich wie so eine Festung, vor der man steht. Und man weiß auch erstmal nicht genau, also wenn man es jetzt nicht schon gehört hat zumindest, weiß man nicht so genau, was einen erwartet. Das ist so Sinn der Sache, dass man reingeht und dort dann erstmal steht. Man versammelt sich da, die ganze Gruppe wird reingelassen in einem Schwung und dann wird der Pavillon auch wieder geschlossen. Man ist quasi eingesperrt.
Und was erlebt man dann?
Dann erlebt man erstmal nichts und man fragt sich so, was passiert hier jetzt eigentlich? Man steht mit diesen Leuten, man guckt sich natürlich erstmal um, man beäugt sich so ein bisschen gegenseitig und irgendwann hört man eine Stimme, eine sehr, sehr kehlige, dunkle, raue Stimme von einer Person, die mitten unter, also die mitten in dieser Gruppe steht und von der man auch nicht damit rechnen würde. Es gibt verschiedene Akteurinnen, die das machen. In meinem Fall war es eine Frau, die stand da mit ihrer Jutetasche und auf einmal ging die in die Mitte des Raumes und fing an, so ganz kehlige Laute von sich zu geben und extrem laut zu werden. Und ja, fast so bedrohliche Urlaute waren das. Und es waren Sätze wie love yourself, care for yourself. Also die auch so im Widerspruch zu dem standen, wie sie geäußert waren. Weil es eben ja sowas, so ein Imperativ, ein bedrohlicher Imperativ eigentlich war. Und man wirklich ganz, ganz körperlich in diesem Pavillon auf sich selber zurückgeworfen wurde, weil man in der Gruppe von Menschen, die man überhaupt nicht kannte, stand. Es wurde immer dunkler und dunkler. Also erst waren ja nur die Türen zu und dann wurden aber auch die Fenster verdunkelt. Und zwar so lange, bis es richtig finster ist, sodass man nur noch selber dort steht, eigentlich den Raum auch gar nicht mehr wahrnehmen kann und nur noch diese Stimme, die man dann nicht mehr richtig verorten kann, wo man ja, das ist natürlich sehr, sehr abhängig, sehr persönlich, ob man dann vielleicht auch sich ein bisschen bedroht fühlt, ob man vielleicht auch Angst bekommt, ob man, auf jeden Fall ist es unangenehm. Ich glaube, das ist ein Zustand, den alle empfinden. Und man wartet darauf, dass es wieder ein bisschen heller wird. Und das Ganze dauert so eine halbe Stunde. Und danach wird es dann wieder heller, dann werden die Tore aufgemacht und man geht raus.
Und was erzählt der Künstler Dries Verhoeven mit dieser Art von Performance? Nimmt er diesen Festungsgedanken oder Bunkerimpuls, den man da drin hat, wenn man dort im Pavillon ist, noch mit auf?
Es geht einmal um das Selbst, also die eigene Abschottung, das wirklich auf sich selber, einerseits sich mit sich selber konfrontieren, was nicht unbedingt in so einer Abschottung ja auch immer implizit ist, sondern dass man tatsächlich sich auch Gedanken darüber macht, also wenn man sich abschottet, was das bedeutet, auch für das eigene Dasein, für das eigene körperliche Dasein zwischen anderen Menschen, die man vielleicht nur als Fremde wahrnimmt, aber die Teil dieser Gruppe sind. Und also es ist ihm schon wichtig, dass es eine politische Dimension hat, auch auf jeden Fall. Also das Abschotten von Europa zum Beispiel oder auch das Abschotten von Positionen innerhalb von einem politischen Kontext, gerade auch bei dieser Biennale, wo es sehr stark darum geht, wer darf teilnehmen, wer darf nicht teilnehmen und warum. Also das war ja natürlich einmal Israel und dann war es Russland, wo die Proteste ganz, ganz stark geworden sind und wo auf der einen Seite eine Abschottung stattgefunden hat, aber also auf beiden Seiten in dem Fall. Und auf der anderen Seite haben dann doch beide Länder tatsächlich teilgenommen. Und das ist halt auch was, was er im Interview gesagt hat, dass es dann doch wieder diesen Freizeitpark-Gedanken bekommt. Also man hat einerseits eine politische Position, man versucht sich auch ganz massiv da wie in so einer Festung auf sein eigenes Territorium, also auch in Europa natürlich im Zeitalter der erstarkenden Nationalismen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der auch da reinspielt. Da versucht man sich auf seine eigene Position zu berufen. Es gibt auch Proteste, es gibt total legitimen politischen Protest, der aber eigentlich, und das war auch was, was man auf der Biennale wirklich beobachten konnte, letztendlich zum Teil des Spektakels wird. Es ist einfach so, bei allem, was da auch an Protest gelaufen ist, und der niederländische Pavillon war zum Beispiel auch ein Pavillon, der während der Preview-Tage aus Protest gegen den Krieg, also gegen die Teilnahme Russlands, gegen die Teilnahme Israels auch geschlossen hatte. Aber letztendlich waren die Pavillons eben für einen Tag geschlossen und danach ging es weiter. Und das ist sicherlich was, was grundsätzlich zu thematisieren ist, so wie ja sowieso die Länderpavillons grundsätzlich zu thematisieren sind. Und was natürlich eine sehr intensive Erfahrung ist dann auch nochmal, wenn man selber in so einem Kontext dann steht, in so einem Pavillon.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, in diesem Jahr ist so der Bezug der Künstlerinnen und Künstler oder auch der einzelnen Pavillons sehr stark zu Venedig da. So auch im spanischen Pavillon, wo mit Postkarten gearbeitet wird. Wir hatten ja schon Wasser bei Florentina Holzinger und jetzt eben Postkarten.
Also der spanische Pavillon ist eine richtige Überraschung und auch einer der besten meiner Meinung nach, weil es eben diese Postkartensammlung dort gibt, die wie Relikte aus einer vergangenen Epoche erscheinen. Also der ganze Pavillon ist über und über mit Postkarten behängt. Also die Wände sind voll mit diesen Postkarten. Kante an Kante hängen die da. Und der Künstler Oriol Villanova, der hat, ich glaube, 2 Jahrzehnte lang hat er Postkarten gesammelt und Postkarten sind natürlich was, also wer schreibt heutzutage noch Postkarten bei Venedig? Klar, kommt so dieser Gedanke auf und vielleicht schreibt man sogar aus so einer Urlaubsstadt dann tatsächlich noch eine Postkarte. Aber meistens ist ja schon das Problem, dass man gar keinen Briefkasten mehr findet. Und das ist deswegen etwas, wo er wirklich eigentlich sowas ganz, ganz Vergangenes und auch Erinnerungen damit thematisiert. Also woran erinnert man sich? Was für ein Bild gibt man weiter? Man macht viele Fotos, aber so dieser eine Eindruck, den man vielleicht auch ganz gezielt aussucht und der dann auf der Postkarte verewigt ist, der ist dann eigentlich nicht mehr da. Und bei ihm vergeht der natürlich auch total, weil es einfach Tausende von Postkarten sind, die er zeigt. Und er hat die motivisch geordnet. Also es gibt dann eine ganze Wand voll mit Madonnenfiguren oder mit Berglandschaften oder mit Seen oder eben auch Venedig-Motive natürlich. Auch das gibt es. Aber es ist so, dass man, also ich glaube, man könnte Stunden in diesem Pavillon verbringen und könnte sich diese Postkarten angucken und würde natürlich, es geht auch um Wiederholung. Es geht natürlich auch, dass das Sortieren und das Wiederpräsentieren spielt eine große Rolle und so gewisse Typologien, die immer wieder kommen. Aber trotzdem findet man eben auch immer wieder unterschiedliche Aspekte und das Ganze ist in der Form von einem Antimuseum präsentiert. Also alles hat den gleichen Rang. Es gibt eben nicht diese Hierarchien.
Wie meinen Sie das mit dem Antimuseum oder einer Art von Antimuseum?
Ja, also es entwickelt sich sozusagen eine Sammlung und eine Präsentation von Motiven, die gleichwertig werden. Es gibt dort eben nicht das museale Exponat, was auf dem Sockel steht oder was besonders ausgeleuchtet wird, sondern die Motive versammeln sich alle an einer Wand dann zusammen und werden gleichwertig ausgestellt in einer Präsentation, die auch was Archivarisches eher bekommt als was Museales, die was Dokumentarisches bekommt und die auch, ja, vielleicht ist es mit dem Archiv tatsächlich ein ganz guter Gedanke, weil es eben auch was von Erinnern bekommt. Also eine Postkarte per se ist ja schon eine Erinnerung an einen Moment, den man an einem Ort hatte, den man jetzt teilt. Und es ist eben so eine Erforschung dieses Erinnerns und auch eine Frage dessen dann in der Anhäufung dieser ganzen Postkarten, was tatsächlich für eine kulturelle Bedeutung vielleicht auch bleibt in diesem Bild, was da verschickt wird.
Ich finde ja so ein bisschen dokumentarisch oder Sie haben es auch gerade gesagt, fast so archivalisch, geht es auch im deutschen Pavillon zu. Gerade dokumentarisch, zwei Künstlerinnen haben den gestaltet, Song Thieu und Henrike Naumann. Was ist für Sie spannend an diesem deutschen Pavillon 2026?
Also ganz überraschend ist da ja erstmal schon die Annäherung von außen an den Pavillon, weil er die Fassade komplett verändert hat oder das Äußere des Pavillons komplett verändert worden sind von der Künstlerin Song Thieu, die mit 3 Millionen Mosaiksteinchen, die auch in Italien gefertigt worden sind, das Bild einer Plattenbausiedlung im Osten Berlins in der Gerisstraße nachgebaut hat, kann man sagen, also die dieses Bild durch diese 3 Millionen Mosaiksteinchen auf die Fassade projiziert hat. Und dadurch hat man wirklich das Gefühl, auf ein ganz anderes Gebäude zuzugehen, als auf den deutschen Pavillon, den man ja eben in seiner klassizistischen Struktur kennt, in seiner Architektur, die ja auch unglaublich umstritten schon in den ganzen Biennalen war. Damit wird zwar auch wieder mit der Architektur umgegangen, aber tatsächlich jetzt mal in einer ganz, ganz anderen Art und Weise, in dem einfach ein neues Gebäude dahingestellt wird. Und das, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und auch sehr, sehr eindrucksvoll gelungen.
Henrike Naumann ist tragischerweise vor der Eröffnung der Biennale an Krebs verstorben, aber sie hat im Pavillon eine Ausstellung inszeniert, die sich auch mit ihrer oder auch mit der deutschen Geschichte, mit der ostdeutschen Geschichte beschäftigt.
Ja, genau. Die hat vor allem in ihren Arbeiten, also wenn man reinkommt, dann sieht man eben zum Beispiel verschiedene Möbelstücke an den Wänden. Man sieht so Versatzstücke aus Inneneinrichtungen. Und auch da macht sie eben so eine Verbindung zwischen der DDR-Geschichte und dem heutigen Bild, was man davon hat. Und das ist natürlich auch eine sehr politische Aussage, die sie da trifft, also bezieht sich weniger noch auf die Familiengeschichte, wie es bei Song Thieu der Fall ist, die eben also mit ihrer Mutter in dieser Plattenbausiedlung gewohnt hat, als vielmehr auch zwischen etwas, also so ein Übergang auch vom Privaten ins Öffentliche, also wo das Private, mit dem man zusammenlebt, eben in diesem Fall das Mobiliar, tatsächlich auch in der Öffentlichkeit dann wieder eine Aussage über die eigene Geschichte treffen kann.
Auf jeden Fall eine spannende Inszenierung, spannende Werke am und im deutschen Pavillon. Sie haben mir vor unserem Gespräch verraten, dass auch ein kleines Land für Sie so ein bisschen ein Höhepunkt in einen Pavillon gebaut hat, und zwar in den dänischen Pavillon. Dänemark hat einen Pavillon gemacht mit vielen, glaube ich, Videoinstallationen und es geht sehr abgefahren zu, würde ich sagen.
Ja, das kann man sagen. Also die dänische Künstlerin Maja Malolise hat laut eigener Aussage ihr künstlerisches Werk angefangen mit dem Anruf eines CEO von einer dänischen Samenbank. Und ihr wurden 20 Liter untaugliches Sperma angeboten, um daraus ein Kunstwerk zu machen. Und das war so der Anfang, sagt sie, dass sie darüber nachgedacht hat, was kann sie machen im dänischen Pavillon. Und tatsächlich ist Dänemark der größte Samenexporteur weltweit. Also auch etwas, was man, oder was ich zumindest auf dieser Biennale gelernt habe, das wusste ich vorher nicht. Und man hat eben wohl festgestellt, dass der Konsum von Pornobildern, von pornografischen Videos, die Beweglichkeit von Spermien erhöhen kann, was sich Samenbanken zunutze machen. Und so hat sie eigentlich so eine Art Installation geschaffen. Also es stehen die Transportkisten fast schreienhaft aufgestellt. Die Transportkisten, die für Spermien verwendet werden, was eben weitergegeben wird, verkauft wird, wie auch immer. Und die sind allerdings leer. Also sie hat sich nicht auf dieses Angebot eingelassen und hat gesagt, ja, sie findet das Thema sehr interessant oder es ist nicht zu diesem Deal gekommen, auf jeden Fall, warum genau, auch immer. Auf jeden Fall hat sie diese Kisten genommen, knallgelbe Kisten, die dort wie kleine Schreine aufgestellt sind. Nur, dass sie eben nicht für Vergangenes, sondern für zukünftiges Leben gedacht sind. Und in diesen Kisten sind kleine Bildschirme eingelassen mit sogenannten Sperm Races. Ein Internetphänomen, also Sperma-Rennen, die gemacht werden als Form des Gamings und die dort eben zu sehen sind, was dem Ganzen so ein bisschen auch eine sehr amüsante Perspektive gibt, finde ich. Während in dem Raum davor riesige Videoprojektionen von Pornodarstellerinnen zu sehen sind, sodass man also als Besucher und Besucherin dort reinkommt und sich quasi selber wieder wie in so einer Situation wiederfindet, wie in so einer Samenbank, die eben pornografisches Material dazu nutzt, um die Beweglichkeit von dem Sperma anzuregen. Also das ist so, das Ganze bekommt so eine sehr komplexe Vielschichtigkeit, weil es was Wissenschaftliches hat auf der einen Seite. Also es gibt diese Untersuchungen und es gibt dann auch diese Transportkisten, es gibt eben diese Samenbanken. Und dann hat es aber natürlich, wenn man das ganze pornografische Material sieht, ja auch was ganz Intimes, was ganz Persönliches. Also jeder fühlt sich da ja auch ganz unterschiedlich angesprochen. Also es gab auch dort lange Schlangen vor dem Pavillon immer. Es ist aber trotzdem, und das konnte man auch sehen, auch vielen Leuten dann unangenehm, wenn sie drinstehen und diese pornografischen Filme sehen. Also das ist schon, fand ich, eine sehr interessante Umgehensweise auch damit und auch eben dieses Thema anzusprechen.
Ich finde das gut, wenn Sie sagen, das hat etwas Komödiantisches, weil ich stelle es mir jetzt als harte feministische Kritik vor.
Nee, es ist keine harte feministische Kritik, auch wenn natürlich das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also es ist natürlich auch in den Körpern der Frauen wieder was erkennbar, wo man sieht, so das ist was, wo sich der Körper nutzbar gemacht wird, wo Frauen auch zur Ware werden, wo dann auch, also alles wird ja zur Ware in dem Fall. Also sowohl das Sperma wird zur Ware, die Reproduktion wird zur Ware, der weibliche Körper wird zur Ware. Das hat natürlich unter dieser etwas komödiantischen, unter diesem ersten Eindruck, der auch was Komödiantisches hat, hat es natürlich auch was ganz Ernsthaftes, auf jeden Fall.
Vielen Dank, liebe Frau Günzel. Und wer jetzt nach Venedig möchte, hat bis zum 22. November Zeit, sich das alles anzugucken. Und wir konnten hier nur einen Bruchteil davon besprechen. Wer es nicht nach Venedig schafft, schafft es vielleicht in einen gut sortierten Zeitschriften- oder Buchhandel und liest die neue Ausgabe von Kunstforum International. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.